Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Hier auf DRS 1 machen wir jetzt einen besinnlichen Zwischenhalt mit Chinesinnen, die die Schweiz besuchen, mit einer ganz besonderen Absicht. Drei christliche Ordensfrauen aus Peking lernen bei einem Bildhauer in der Innerschweiz, nämlich zu schnitzen. Sie wollen dann in ihren Klöstern in China religiöse Holzfiguren machen. Der Kurt Zurfloh hat sie in der Bildhauerei Schiebig, die Steine im Kanton Schweiz, besucht.
Hammer, Schlegel, Schnitzeisen oder dann so von Hand.
Es könnte für die drei jungen Klosterfrauen keinen besseren Lehrmeister geben als der 80-jährige Josef Schiebig. Er, ein Künstler, ein Holzbildhauer mit Erfahrung und viel, viel Geduld. Vor 4 Jahren schon ist die Anfrage gekommen, im katholischen Priesterseminar zu Peking, ob so ein Aufenthalt bei ihm möglich wäre mit dem Anliegen.
Sie wollten aber, dass sie nach und nach dann könnten christliche Kunst wieder einen chinesischen Einschlag machen. Original chinesisch, oder? Aber christlich.
Und so also sind die drei Ordensfrauen in die Schweiz gereist, wohnen tun sie im Kloster Ingebol und jeden Tag gehen sie mit dem Zug auf Steine in die Bildhauerei Schiebig.
Die
Schwester Shang von der Kongregation von der Hoffnung. Sie ist von dieser grossartigen Gelegenheit, Schnitzen zu lernen, begeistert.
Liu Qingchun, wir sind Sengjia-Xian-Nü-Chan-Jiao-Xiu-Hui, jetzt in Beijing arbeiten.
Schwester Liu Qixing von der Kongregation der Heiligen Familie, die vor allem staunt, was für prächtige Figuren man mit Holz machen kann.
Sengjia-Hui-Xiu-Nü,
Schwester Liu Yunxiao, wie auch ihre Ordenskolleginnen, immer wieder mit dem chinesischen Dankeschön an Josef Schiebig.
Wir wissen auch, dass wir diese Gelegenheit nirgendwo bekämen und wir wissen es zu schätzen, dass wir hier sein dürfen.
Sagt der Steiler-Missionar Friedbert Everts, der zu Peking wirkt und die Klosterfrauen in der Schweiz betreut und auch als Dolmetscher hilft. Mit ihnen auch mal einen Ausflug macht, so war man zu Einsiedler gewesen.
Wir sind mit der Bahn dorthin hingefahren, haben die schöne Landschaft gesehen. Die Schwestern sind überwältigt von der Schönheit der Schweiz. Und Einsiedeln hat sie interessiert, aber vor allen Dingen hier auch die Schönheit dieses Landes. Sie staunen immer wieder und sie freuen sich hier an der Schweiz.
Stellt sich natürlich die Frage nach dem Essen. Bratwurst mit Rösti oder chinesische Nudeln mit Tomaten? Vermissen sagen sie das Manto. Das ist ein Hefeteig, der gedämpft wird und dann zusammen mit Gemüse und Reis ein feines Mahl gibt. Aber man hat jetzt einen chinesisch-schweizerischen Kompromiss gefunden.
Morgens essen sie die Brötchen hier aus Steinen. Und hier müssen wir dem Bäcker von Steinen ein ganz großes Lob geben. Jedes Mal zieht uns die Bäckerei an und wir nehmen dann zur Arbeit unsere 10 Brötchen mit. Und die nehmen wir dann mittags zum Reis ein, beziehungsweise zu den Nudeln.
Sie haben natürlich viel Appetit, die drei Schwestern, weil sie so fleissig lernen und arbeiten. Josef Schiebig jedenfalls macht es auch Freude, ihnen mindestens das Wichtigste von seinem Kunsthandwerk zu zeigen.
Die Schwestern haben Freude daran und können sich einsetzen. Das ist vielleicht etwas, was wir in der Schweiz ein bisschen verloren haben, wo man einfach von einem Job redet. Hingegen, sie redet wirklich von einer Lebensaufgabe.
Und für so viel Lob gibt es natürlich ein dreifaches chinesisches Vergeltsgott.
Da haben wir also wieder etwas gelernt von anderen Kulturen. Und sie von uns im Beitrag vom Kurt Zurfloh. das ist ihr Eis mit dem Zwischenhalt. Noch vor ein paar Wochen hat Jasmin El-Sombati über die Dächer von Kairo geschaut. Sie hat sich ein Jahr lang eine Auszeit genommen und ist in die Stadt von ihrer Kindheit zurück. Und sie hat dort ihr Buch geschrieben, «Moscheen ohne Minarett, eine Muslimin in der Schweiz». In dem hat sie all ihre Stationen in ihrem Leben Revue passieren und hat sich kritisch mit ihrer Religion auseinandergesetzt. Kathrin Uelci hat die Autorin zu Basel getroffen.
Jasmin El-Sombati hat eine Vision. Und mit der von dir ein Buch an.
Wir haben eine neue Moschee gebaut, mit einem Lustgarten und einem prachtvollen Tor. In der Moschee beten Männer und Frauen gemeinsam. Die Imamin zelebriert das Freitagsgebet. Und soeben hat eine Muslimin ihre Ehe mit einem Christen segnen lassen. Auch die homosexuellen Musliminnen und Muslime sind willkommen, samt Liebespartner.
Wahrscheinlich wird das noch eine Zeit lang dauern, aber ich glaube, man muss es ansprechen. Ich will es ansprechen. Ich möchte gerne in eine Moschee gehen, wo ich mit Männern zusammen, wo wir gemeinsam ein Gebet gestalten. Ich möchte gerne, dass eine Imamin das Gebet zelebriert. Ich glaube nicht, dass das unvereinbar ist mit dem Islam. Ich meine, es geht ja darum, sozusagen das Wort Gottes zu predigen, und das kann ein Mann oder eine Frau genauso gut.
Jasmin El-Sombati will endlich mitreden. Mitreden, wenn es um ihre Religion geht. Es sei ihr Recht, sagt die 49-jährige Schweizerin mit ägyptischen und österreichischen Wurzeln.
Das ist mein Recht als Muslimin, als freie Frau in einer freien Gesellschaft, mich mit allem kritisch auseinanderzusetzen, was mich umgibt, auch mit der Religion. Das ist etwas, was ich gelernt habe. Ich habe gelernt, hier in der Schweiz, in die Schule, wo ich gegangen bin, den Verstand zu brauchen. Und das mache ich auch. Es gibt Sachen, die mir nicht behagen. Mir behagen gewisse Ungleichbehandlungen nicht in meiner Religion. Zum Beispiel behagt mir nicht, dass eine Frau nur halb so viel erbt wie ein Mann.
Oder dass ein Mann das Recht soll haben, seine Frau zu züchtigen. Das widerspreche der Schweizer Verfassung und dem Menschenrecht.
Ich glaube, es sind vor allem Frauen, die da jetzt viel mehr sich positionieren will, wahrscheinlich wir muslimischen Frauen einfach noch ganz viel noch nicht gesagt haben.
Das ändert Jasmin El-Sombati jetzt mit ihrem Buch. Dort drin beschreibt sie deutlich, was sie will. Sie will einen menschlichen Islam. Ein Islam, wo Männer und Frauen gleichwertig sind, wo alle die gleichen Rechte haben.
Ich meine ein Islam von der Differenz, ein Islam von der Toleranz, ein Islam, wo der Nächste im Zentrum steht, also überhaupt wo der Mensch im Zentrum steht, wo man sich einsetzt für eine Gemeinschaft, für eine gerechte Staatengemeinschaft. Das ist das Islambild, das ich auch mitgekriegt habe als Kind, mit sehr viel Spiritualität und auch mit einem gewissen Humor und mit einer Grosszügigkeit und sicher nicht ein Islam von der Enge, also es ist ein Islam von der Weite.
Der Islam von der Witte kennt sie aus ihrer Kindheit. Sie wächst in Kairo auf und kommt mit 11 in die Schweiz zusammen mit ihrem Bruder und ihren Eltern. Die junge Jasmin muss durch eine strenge Erziehung dauern. Ihre Eltern erziehen sie hier nämlich viel strenger als in Kairo. Plötzlich wird sie eingeschränkt mit der Begründung, dass sie ein muslimisches Mädchen sei. Trotz dem Verbot hat sich Jasmin El-Sombati mehr mit ihrer Religion beschäftigen.
Ich bin Muslimin und meine Familie auch. Und ich habe mich sehr einsam gefühlt. Und die Religion ist für mich, also am Anfang muss ich dazu sagen, die Religion hat etwas sehr Identitätsstiftendes gehabt für mich. Und ich glaube, das ist ein Phänomen von Migration allgemein, dass man in der Migration auf gewisse Werte zurückgreift, die eine Bindung sind zum Erstland oder zum Ursprungsland.
Es hat sie aber auch interessiert, wer der Prophet Mohammed war, wie er gelebt hat und wie der Islam entstanden ist. Sie habe sich eben für die Geschichte interessiert, sagt Jasmin El-Sombati, wenn sie heute zurückschaut. Mit ihrem religiösen Interesse hat sie sich aber auch mehr Freiheiten erhofft.
Ich wollte auch ein bisschen meinen Eltern den Wind aus den Segeln nehmen und eine fromme Muslimin werden, damit sie mir mehr erlauben. Nein, es hat nicht funktioniert.
Die Jugendliche ist streng erzogen worden. Und das, obwohl ihre Eltern nicht streng religiös gewesen sind. Zwar haben sie alles in der Schule dürfen machen, betont Jasmin El-Sombati. Aber in der Freizeit ist ihr alles verboten worden. Sie hat nicht in den Ausgang dürfen, sie hat sich nicht mit Buben dürfen treffen, nicht in Disco oder an Partys gehen. Sie ist die Ägypterin gewesen, die eben anders war als die anderen Jugendlichen. Immer mehr hat sie sich selber angefangen als Muslimin identifizieren.
Wir hatten an der Bezirksschule Rheinfelden einen Geschichtslehrer, der in den 70er Jahren das Thema Mohammed und der Koran behandelte. Natürlich brillierte ich und es entfachte sich sogar ein Streitgespräch zwischen dem Lehrer und mir, in dem ich mich bemüßigt fühlte, seine Behauptungen zu widerlegen, und zwar den Umstand, dass Frauen im Islam keine Rechte hätten. Das konnte ich, die damals 14-jährige Muslimin, so nicht im Raum stehen lassen. Ich stimmte zur Verteidigung meiner Religion an. Frauen stünden den Männern in nichts nach, behauptete ich. Ich empfand es als meine Pflicht, Dinge zurechtzurücken und ließ nicht locker, bis mein Lehrer seine Vorbehalte nolens volens zurücknahm. Schließlich ging es um Allah, den Koran, um Inhalte also, die mir als sakrosankt galten. Nicht-Muslime, so dachte ich damals, verstünden dies einfach falsch und es würde mir obliegen, dies richtig zu stellen. Für mich gab es kein Hinterfragen, keine kritische Gegenmeinung, keine Reflexion. Ich hatte damals begonnen, mich weniger über meine Nationalität zu verstehen und zu definieren, als vielmehr über meine Religionszugehörigkeit.
Erst mit 30 hat sie sich aus dem engen Korsett von Verbot und Einschränkungen aufgelöst. Der Ausschlag hat ihre Verlobte gegeben, ein Ägypter, der in der Schweiz studiert hat.
Durch den Ägypter habe ich das erste Mal die strenge, sagen wir jetzt mal, orthodoxe Form vom Islam kennengelernt. Der Mann war sehr praktizierend und hat dann auch von mir Vorhaltungen gemacht oder gesagt, wie ich mich verhalten soll. Also ich darf nicht baden zum Beispiel, kein Badkleid anlegen. Ich muss mich anderen Männern gegenüber zurückhaltend verhalten. Das sind übrigens auch dann die Gründe, warum dann die Verlobung geplatzt ist. Das hat mich dann sehr irritiert und abgestoßen und ich bin dann an mein Elternhaus verloren, bin ausgezogen und das hat dann so eine erste Reaktion, die eine Zeit lang gedauert hat, mich einfach von allem zu distanzieren.
Jasmine Sombat hat einen totalen Bruch gemacht. Sie hat sich von ihrer Familie getrennt, hat nichts mehr von Religion wissen und hat ihr eigenes Leben angefangen. Sie ist reisen, hat Männer kennengelernt und hat ihr Geld so ausgegeben, wie sie das wollte. Erst mit dem 11. September 2001, mit dem Anschlag aufs World Trade Center in New York, ist sie wieder mit ihrer Religion konfrontiert worden. Plötzlich ist sie als Muslimin mit einem gewalttätigen Islam konfrontiert worden. Sie hat sich distanzieren und hat angefangen, sich kritisch mit ihrer Religion auseinanderzusetzen. Später hat sie dann zusammen mit anderen Musliminnen und Muslimen das Forum für einen fortschrittlichen Islam gegründet und will keine Tabus akzeptieren, über die man nicht diskutieren darf.
Durch die intensive Spurensuche wollte ich etwas von dem Islam zurückgewinnen, den ich als Kind in Ägypten erlebt und in dem ich mich wohlgefühlt hatte. Im Verlauf der Jahre habe ich mich aus dem Kinderislam herausentwickelt. Ich habe Hürden überwunden und andere Bedürfnisse entwickelt, mich von vielen Dingen gelöst und neue Erkenntnisse dazugewonnen. Heute bin ich eine kritische Muslimin. Ja, ich fühle mich immer noch zugehörig. Und das wird auch so bleiben. Ich habe nicht vor, auszutreten aus der Gemeinschaft. Ich liebe meine Religion. Aber ich habe keine Angst mehr vor Allah. Ich streite viel mit ihm. Und wir kommen recht gut miteinander aus.
Jasmine Sombati vertritt den Islam, wo man selber denken darf, wo man kritisieren kann und wo man immer wieder neu überdenken muss.
Der Beitrag von der Katrin Uelci. Das Buch von der Jasmine El Sombati «Moscheen ohne Minarett, eine Muslimin in der Schweiz» ist im Zeitglocken Verlag erschienen und es gibt gestern in den Läden. Mehr über Jasmine El Sombati und ihr Buch, das hören Sie auch morgen um 8:30 auf DRS 2 in der Perspektive. Thank you. DRS 1, wie immer im Zwischenhalt vor der 7. am Samstagabend, Glocke vor Heimat. Heute die von der katholischen Kirche St. Franz Xaver von Münchenstein. 180 Jahre noch sind es her, da ist Münchenstein im Birstal unterhalb von Arlesheim noch als hübsches Pfarrdorf mit 400-500 Einwohnern beschrieben worden. Ein Dorf, das überragt wird vom Schlossberg mit der Burgruine in einer freundlich fruchtbaren Gegend, bekannt auch für den Gutwein. Heute ist daraus Münchenstein mit Ü geworden, eine städtische Wohn- und Industriegemeinde mit 12'000 Einwohnern in der Agglomeration Basel mit 8'000 Arbeitsplätze und heisst hochoffiziell eben Münchenstein. Die Eröffnung von der Eisenbahnlinie Basel-Delsberg 1875 hat für das Dorf den Aufschwung eingeläutet und so ist schon 1894 festgestellt worden, dass unser Ort vergrößert und bevölkert sich immer mehr, die Logis sind hier rar geworden. Das vor allem als Folge von der steigenden Zahl von Arbeitern in der aufstrebenden Industrie. Siedlungsschwerpunkte haben sich immer mehr in die Ebene runter verlagert, auf das linke Birsufer. Im frühen 20. Jahrhundert ist dort Neu-Münchenstein entstanden. Ein klar strukturiertes, intensiv durchgrünes Einfamilienhausquartier mit Modellcharakter. In einem Zeitungsartikel von 1913 wird die Gartenstadt in den höchsten Tönen gelobt. Es wird schwer gehalten, irgend andernorts gleich ansprechende, solide und geräumige Wohnungen zu demselben bescheidenen Preis aufzutreiben. Schon ihr Äußeres, die Gärten vor und hinter dem Hause und nicht zuletzt die herrliche freie Lage der ganzen Kolonie mit dem einzigartigen Fernblick, all das nimmt den Beschauer unwillkürlich gefangen. Parallel zur demografischen Entwicklung insgesamt ist auch die katholische Minorität kräftig gewachsen, vor allem wegen Zuwanderer aus den katholischen Regionen der Schweiz. Darum ist 1907 eine eigene Pfarrei gegründet worden, zusammen mit einem Bettsaal. Just ein Vierteljahrhundert später, am 26. September 1932, haben die Katholiken der Gemeinde können die Einweihung von ihrer frisch gebauten Kirche feiern, unter dem Patronat vom Missionar St. Franz Xaver zu Neu-Münchenstein. Das heutige Fünfergelüt von Rütschi ist im Einweihungsjahr in den wuchtigen Turm mit der grünlichen Zwiebelhaube aufgezogen worden. Der Spruch in der tiefen Christenkönigglocke heisst: Ich bin des ewigen Lebens Stimme, die ihr Christentum, den König anbetet, kommt herbei. Thank you. Glocken von der Heimat. Heute sind es die gewesen von der katholischen Kirche St. Franz Xaver von Münchenstein, Baselland.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.